Hallo, hier ist Mirko.
Hallo, hier ist Erik.
Wir sind mal wieder bei Sigma2Foxtrot auf sigma2foxtrot.com. Hallo Erik, danke, dass du wieder dabei bist. Heute eine Geschichte von A.E. Van Vogt. Ja, Alfred Elton Van Vogt, 1912 in Winnipeg geboren, am 26. Januar 2000 in Hollywood, Kalifornien verstorben. Also ein Kanadier, war einer der wirklich bekanntesten Science-Fiction-Autoren, vor allen Dingen der goldenen Jahre. Er hat viele Kurzgeschichten geschrieben, hat sehr viel mit John W. Campbell zusammengearbeitet, hat Hörspiele geschrieben, Kriminalromane, Science-Fiction-Romane. Da ist er mit bekannt geworden. Er hat sich auch mit der Dianetik beschäftigt, bevor sie zur Scientology wurde. Er hat auch Sachbücher geschrieben und bekannt geworden oder wirklich bekannt geworden ist er durch einen Teil seiner Fix-Up-Novel, also seiner aus mehreren Kurzgeschichten zusammengebauten Novel seines Romans, die Expedition der Space Beagle. Da gibt es die Episode Ungeheuer an Bord und das wurde offensichtlich für den Film Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt von Ridley Scott 1979 als Vorlage genommen. Es wurde A.E. Van Vogt nicht gefragt, ob dieses Material verwendet werden konnte. Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit, der Van Vogt mental ziemlich mitgenommen hat, aber schließlich hat er diesen Rechtsstreit gewonnen und durch einen Vergleich von $50.000, die ihm zugesprochen wurden, konnte das Ganze beigelegt werden. 1996 bekam er den Grand Master Award und wurde in der Science Fiction Hall of Fame aufgenommen. Van Vogt hat so bekannte Romane geschrieben wie Die Welt von 0A, den Isher-Zyklus und die Slan-Serien, die in der Zeit des Golden Age ihn richtig bekannt gemacht haben. Kleine Anekdote am Rande. Mein guter Freund Nils Emmerichs, der auch ein Freund des Arkham Insiders Podcasts und des Sigma2Foxtrot Podcasts, der weilte vor ein paar Jahren in Los Angeles und lernte dort eine ältere Dame kennen beim Spazierengehen. Die sind zur selben Zeit immer mit dem Hund rausgegangen. Und diese ältere Dame erzählte viel mit ihm. Nils hat sich als Science-Fiction-Fan geoutet und bekam etwas in die Hand gedrückt, und zwar eine Taschenbuchausgabe von A.E. Van Vogt's The Voyage of the Space Beagle. Es stellte sich heraus, mein guter Freund hat Lydia Brayman kennengelernt. Lydia Brayman, die zweite Frau von A.E. Van Vogt, die er 1979 geheiratet hat. Dieses Buch, The Voyage of the Space Eagle, aus dem Besitz von A.E. Van Vogt, steht gerade neben mir. Nils war so freundlich, es mir zu schenken. Die Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, Far Centaurus oder Ferner Centaurus, 1944 in Astounding Science Fiction veröffentlicht worden. P. Schuyler-Miller nannte diese Geschichte unvergesslich und kann nicht mehr vergessen werden. Ja, Erik, Ferner Centaurus, was haben wir dazu zu sagen? Was gibt's zum Inhalt zu erzählen?
Ja, worum geht's? Ferner Centaurus, auch im Deutschen unter dem Titel Terra Alpha Centauri und zurück erschienen, erzählt eine Geschichte, die im 21. Jahrhundert beginnt. Und die wird aus der Perspektive des Astronauten Bill Endicott erzählt, der direkt zu Beginn der Handlung aus einem 50-jährigen künstlichen Tiefschlaf erwacht. Er ist einer von vier Astronauten eines Raumschiffes, das die erste Expedition zum Alpha Centauri unternimmt, ein Doppelsternsystem, das von der Erde 4,3 Lichtjahre entfernt ist. Um diese gewaltige Distanz zu überbrücken, wurden die Astronauten mittels einer Ewigkeitsdroge in einen konservierenden Tiefschlaf versetzt, während das Raumschiff gut 500 Jahre unterwegs ist. Im Wechsel wacht alle 50 Jahre einer der Astronauten für ein paar Stunden auf, um nach dem Rechten zu sehen und die Systeme und den Kurs zu kontrollieren. Diese Wachperioden sind nur so kurz, da der Sauerstoff aus Platz- und Gewichtsgründen streng rationiert ist und im Raumschiff kursiert, also nach jeder Wachperiode chemisch wieder aufbereitet wird. Endicott muss nach dem Erwachen jedoch entdecken, dass einer seiner Kollegen namens Pelham an den Nebenwirkungen der Ewigkeitsdroge gestorben ist. Er beseitigt den Leichnam, schreibt einen kurzen Nachruf als Notiz an die zwei verbliebenen Astronauten Blake und Renfrew und begibt sich wieder in den Tiefschlaf, diesmal für 150 Jahre, da zunächst Renfrew und Blake in den nächsten 50 bzw. 100 Jahren erwachen werden. Als Endicott nach 150 Jahren wieder erwacht und die Aufzeichnung seiner Kollegen liest, ist er beunruhigt, als er sieht, dass Renfrew mit keinem Wort auf den Tod seines Freundes Pelham eingeht. Blake hingegen hat dies getan und spekuliert in seinem Bericht, dass Renfrew einen traumatischen Schock erlitten haben muss und dass sie gut auf ihn und seine geistige Gesundheit aufpassen sollten. Endicott begibt sich wieder in Tiefschlaf und erwacht ein drittes Mal. Diesmal entdeckt er wenige Meilen vom Raumschiff entfernt ein zweites brennendes Raumschiff ohne lebende Besatzung und freut sich zumindest, das erste Anzeichen einer außerirdischen Zivilisation entdeckt zu haben, wozu diese Expedition ja aufgebrochen ist. Als Endicott dann das vierte Mal erwacht, hat das Raumschiff endlich Alpha Centauri erreicht und Endicott wird vom bereits wachen Blake begrüßt. Der hat allerdings zwei schlechte Neuigkeiten für ihn. Erstens sind die Planeten von Alpha Centauri zwar tatsächlich besiedelt, aber nicht von Außerirdischen, sondern von Menschen. Auf der Erde wurde nämlich nur 140 Jahre nach ihrer Abreise ein Antrieb für interstellare Reisen entwickelt, wodurch man aktuell in 3 Stunden von der Erde nach Alpha Centauri gelangen kann. Während Endicott und seine Kollegen also auf ihrer langen Reise waren, haben ihre Nachkommen längst die fremden Planeten erobert und dicht besiedelt. Die zweite schlechte Nachricht ist, dass Renfrew, der auch das Raumschiff das erste konstruiert hat, angesichts dieser Neuigkeiten wahnsinnig geworden ist. Auf einem der Centauri-Planeten werden die 3 Astronauten freundlich empfangen, werden aber mit weiteren schlechten Nachrichten konfrontiert. Die Zivilisation auf Centauri ist viel höher entwickelt und intelligenter als sie. Außerdem unterscheidet sich der Körpergeruch von Endicott, Blake und Renfrew extrem von dem der, ja, neuen Menschen, weshalb sich die 3 nur mit Schutzanzügen in der Öffentlichkeit bewegen dürfen und das Thema Liebe und Sexualität für sie praktisch erledigt ist. Sie sind also de facto Ausgestoßene in dieser zukünftigen fernen Zivilisation. Ernüchtert von dieser Sachlage kaufen sich die 3 ein Raumschiff, eins der neueren Generation natürlich, und beginnen die Galaxis zu erkunden. Renfrew konnte zwischenzeitlich von seinem Wahnsinn oder von seiner geistigen Krankheit geheilt werden. Allerdings kommen Endicott während ihrer Reise immer wieder Zweifel daran, ob das denn wirklich so ist. Und diese Zweifel sieht er auch kurz darauf bestätigt, als Renfrew ihn und Blake mit vorgehaltener Pistole im Raumschiff fesselt und damit mit dem Raumschiff auf eine sogenannte Junggesellensonne zufliegt. Dabei handelt es sich um einen erkalteten Stern, der alle Materie in seiner Nähe abstößt. Das hat Renfrew allerdings vorhergesehen oder vorher berechnet, das war sein Plan, denn genau dieses Materieabstoßen passiert auch, als sie sich dieser Junggesellensonne nähern. Und die physikalische Reaktion davon ist so gewaltig, dass das Raumschiff zurück durch die Zeit geworfen wird, nur wenige Jahre nachdem Endicott und seine Kollegen die Erde verlassen haben. Und so, ja, ist dann doch ein abruptes Happy End dieser Geschichte doch noch gefunden.
Ja, der zweite Teil hat mir gar nicht so gefallen.
Nee.
Ich fand die Idee des Tiefschlafflugs sehr interessant, sehr spannend und hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht. Es geht ja hier um die Problematik des Raumfahrerparadox. Also jemand bricht auf und altert nur wenig während seines Raumflugs, während die Menschen auf der Erde schneller alt werden. Er kehrt zurück und findet seinen kleinen, das Zwillingsparadox nennt man das auch, findet seinen kleinen Zwillingsbruder um Jahrzehnte gealtert, während der Raumfahrer selbst nur um wenige Jahre gealtert ist. Das ist eine interessante Aufarbeitung dieses Stoffs. Das gibt es bei Heinlein, das gibt es bei allen möglichen Autoren. Wo ich persönlich dran denken musste im zweiten Teil, als sie Alpha Centauri erreichten, war Erik, du und ich und Axel und unser guter Freund, wir hatten mal über
Forever War,
der ewige Krieg gesprochen. Ja. Forever War, ganz genau. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist.
Richtig,
dass es auch hier dieses Raumfahrerparadox gibt.
Ja. Ne?
Also die Leute, die unsere Zuhörer werden sich daran erinnern, dass Mandala, wenn er fliegt, tatsächlich teilweise auf Raumstationen trifft, wo Schiffe aus der Zukunft, also aus einer Zeit, die er noch gar nicht kennt, auf diese Raumstation treffen. Und mittels Dilatationsflug schafft er es, seine Freundin wieder zu treffen und so weiter und so fort. Das ist die Thematik, finde ich, grundsätzlich sehr interessant, weil sie zeigt, mit welcher Problematik ein Science-Fiction-Autor konfrontiert ist, wenn er über die lange Distanz geht. Also sprich interstellaren Flug, was immer so nonchalant weggewischt wird. Oder wie Harald Lesch gesagt hat, du, ich flieg mal eben zum Alpha Centauri. Ja, aber pass auf, sei in 3 Stunden wieder zurück. Das wird ja hier bei A. Even Vogt auch so nebenbei mal erklärt, warum das so ist, was das für eine Technologie ist. Die hat einen Namen, der mir jetzt gerade entfallen ist.
Der war furchtbar kompliziert. Aber
diese Technologie... Der war furchtbar kompliziert, ganz genau. Diese Technologie ist entwickelt worden für den überlichtschnellen Raumflug. Eine Reise von damals 500 Jahren mit Unterlichtgeschwindigkeit dauert jetzt 3 Stunden. Ja, gut. Das wird nebenbei erklärt. Ist, finde ich, wie es im Einzelnen aussieht, in dem Punkt auch nicht wichtig. Aber was mich fasziniert hat, war, wie Van Vogt hier darauf eingeht, dass man innerhalb von 50 Jahren, von 150 Jahren dieser ganzen Distanz, da wachen sie auf und wissen ja eigentlich nicht genau, was passiert ist. Der Erzähler spricht selber davon, dass, also Bill, dass er ja von seinem persönlichen Zeitempfinden gerade mal 24 Stunden wach gewesen ist während dieser 500 Jahre Flug. Und das finde ich ist eine faszinierende Sache, über die man mal nachdenken kann.
Mhm. Ja, er bewahrt auch diese Kontinuität. Das wird ja auch in der Geschichte, finde ich, relativ geschickt eingeführt. Dieses, dass er sich immer noch an diesen Kuss von der Abschiedsfeier erinnert. Na, also sie sind losgeflogen von als die großen Weltraumfahrer von der Erde und es gab eine Abschiedsparty und da hat ihn eine Frau geküsst. Und diese Berührung, diesen Kuss, an den kann er sich über diese 500 Jahre hinweg immer noch erinnern, als wäre es eben gestern gewesen. Und das spielt natürlich auch für die, sag ich mal, für die spätere Story eine wichtige Rolle, weil da so ein bisschen dieses, was erwartet sie jetzt eigentlich? Ne? Und eigentlich will er gerne ein ganz normales Leben wieder führen. Er möchte gerne irgendwann mal eine Frau haben, heiraten und dann werden sie da halt in dieser Zivilisation ausgespuckt und merken, das können sie sich abschminken, diese Pläne. Aber gerade ja für diese Kontinuität, um das zu darzustellen, das fand ich einen ganz guten Kniff. Aber was du anfangs sagtest, kann ich total nachvollziehen. Ich dachte zuerst, als ich angefangen habe zu lesen, oh, das ist aber ein tolles Szenario. Diese unglaublich langen Distanzen und dann dieses ja eigentlich sehr unheimliche Szenario. Man wacht auf und man hinterlässt seinen Nachfolgern, die dann später in 50 Jahren aufwachen, so Notizen. Die lesen die dann und in 150 Jahren liest man die dann nochmal. Das hat schon was sehr Gespenstisches und dann wird einer davon auch noch wahnsinnig. Also da habe ich mir sehr viel versprochen, wie das aufgebaut wurde. Und dementsprechend ja war ich dann auch ein bisschen enttäuscht, dass Van Vogt dann doch so wenig daraus gemacht hat. Dennoch, diese erste Hälfte der Erzählung fand ich sehr stark. Und allein dafür hat sich das Lesen gelohnt. Und ich fand auch, ich meine, die Geschichte ist 44 erschienen. Du hast es schon erwähnt, das ist eine Zeit, auch wenn das jetzt später relativ flapsig wieder erklärt wird mit, ich habe den Begriff nochmal rausgesucht, den Adelizignadern. Also
ja, ich habe ihn auch rausgesucht, Adelizignander in was auch immer Energie.
Ja, genau, sozusagen eine Art
Elektronenpsychologie
wird das hier beschrieben. Ja. Das ist natürlich auch jetzt wieder, sehr Deus Ex Machina. Da wird jetzt nicht so wirklich HSF-mäßig erklärt. Aber der Anfang ist tatsächlich sehr HSF-mäßig. Denn wirklich diese Beschilderung am Anfang ist doch erstaunlich realistisch für eine Geschichte aus dieser Zeit. Das Aufwachen nach dem, es ist ja kein Kälteschlaf, aber ein Tiefschlaf. Die Details, also es gibt dann eine Maschine, die erstmal den Körper so eine gute Weile massiert, weil natürlich die Muskeln völlig erschlafft sind. Das ist so ein hübsches Detail, auch dass kleinste Bewegungen Schmerzen und Bewusstlosigkeit verursachen, bevor die Astronauten überhaupt aufstehen können. Das fand ich schon toll gemacht. Und ich fand auch, dass es erstaunliche ja, erstaunlich nachdenkliche Zwischentöne gab. Also da gibt es eine ganz tolle Stelle, über die ich wirklich, an der ich wirklich hängen geblieben bin. Nach dem ersten Aufwachen von Endicott geschieht. Ich muss sie ganz kurz noch mal ganz kurz raussuchen. Genau. Also es ist, er hat irgendwie ist aufgewacht, er hat noch nicht entdeckt, dass sein einer Kollege tot ist, aber er sitzt so ein bisschen, er löffelt diese Nährlösung, die seine einzige Mahlzeit während dieser Wachperiode ist, und dann stellt er fest, dass sein Tiefschlaf hat etwas länger gedauert als geplant, so ein kleiner Fehler hat sich da schon eingeschlichen, ne, und dann heißt es hier so, was soll's, dachte ich, ich lebe und bin immer noch jung, Zeit und Raum waren erobert, das Universum gehörte dem Menschen. Ich aß meine Suppe und ließ mir für jeden Löffel voll so viel Zeit, dass ich für den Napf jede Sekunde der vorgesehenen 30 Minuten brauchte. Und das war so eine Stelle, wo ich dachte, mit wie wenig Elan er das so sagt, ne, so Zeit und Raum waren erobert, das Universum gehörte dem Menschen, während er da in dieser trostlosen, kalten, in diesem Raumschiff sitzt und diese Nährlösung löffelt. Das fand ich ein tolles Bild. So wirklich dieses, ja, so toll ist das Weltraum erobern eigentlich gar nicht. Eigentlich ist das eine ziemlich unmenschliche Sache, zumindest mit der Technologie, mit der sie da aufgebrochen sind. Und ja, das zeigt eigentlich auch eben, wie unmenschlich diese Dimensionen des Weltalls sind und das interstellare Reisen, sofern man nicht diese unaussprechliche Technologie an der Hand hat und da irgendwie über hunderte von Jahren sich schlafen legen muss und im Prinzip die Menschheit an einem vorbeizieht, dass das eigentlich nicht kein wünschenswertes Szenario ist.
Das ist auch der interessante Punkt. Sie sind fast 500 Jahre unterwegs und ich glaube 150 Jahre später wird die Technologie entwickelt und entdeckt, mit der man die Reise auf 3 Stunden verkürzen kann. Während sie aber immer noch unterwegs sind, hat sich auf Alpha Centauri bereits eine Kolonie gebildet und trotzdem sind sie noch unterwegs. Also sie sind überholt worden von der Geschichte. Mhm. Das finde ich nicht nur jetzt als Science-Fiction-Element interessant, sondern als Metapher.
Ja.
Na? Als Metapher, dass jemand wie die haben dieses Raumschiff konstruiert und das ist der Höhepunkt der Technologie, die Ewigkeitsdroge, das Raumschiff, was sie konstruiert haben. Diese 3 Genies gehen auf Reisen mit dem Höchsten, was die Technologie zu bieten hat, und werden dann noch überholt. Mhm. Und das wirft ja die Frage auf: Soll man das, was machbar ist oder was möglich ist machbar, was machbar ist möglich. Soll man das wirklich machen, weil es möglich ist, oder soll man warten und die Technologie noch ausreifen lassen? Soll man dieses Wagnis eingehen oder soll man die Risiken abwägen? Das finde ich auch, also das ist eine Fragestellung rein über die Unterhaltung der Science Fiction hinaus. Also eben eine Sache, wo wirklich Science Fiction at its best ist. Wenn man darüber nachdenkt, wenn man den Action-Charakter jetzt mal rauslässt, wirklich überlegen, was macht das mit einem Menschen? Das Zwillingsparadox. Mhm. Diese Menschen, oder er denkt ja selber, Bill denkt selber darüber nach, die Menschen, also beim ersten Mal aufwacht, etwa 50 Jahre nach Start, die Menschen, die er gekannt hat, sind entweder tot oder alt und älter als er. Während er physisch sich gar nicht weiter entwickelt hat. Er ist nicht wirklich älter geworden durch den Tiefschlaf. Und dieses Konstrukt finde ich so hochinteressant. Es müssen Menschen losgeschickt werden, die psychisch völlig stabil sind, die kein Problem mit irgendwelchen Bindungen haben, sondern die sagen, ja, ist mir egal, wer da unten lebt und wen ich nie wiedersehen. Sie sind in dem Bewusstsein, fliegen sie los. Ja, bevor das Ende kommt, dass sie nochmal zurückfliegen. Sie fliegen in dem Bewusstsein los, dass sie definitiv niemanden mehr wiedersehen. Mhm. Und sie wissen nicht, was sie auf Alpha Centauri erwartet. Das kommt ja auch noch hinzu. Es war ja überhaupt nicht klar.
Ja, genau. Es könnte auch völlig völlige Leere dort herrschen. Und ja, also wie gesagt, es wird einfach da relativ schnell klar, dass diese interstellaren Reisen, wie sie ja wirklich die Science Fiction des Golden Age bevölkert haben, dass die jegliches menschliche Maß letztendlich übersteigen. Und dass es im Prinzip nicht wirklich Sinn macht. Genauso, also da war sehr viel Atmosphäre. Wie gesagt, wir hatten beide da dieselbe Assoziation vom ewigen Krieg mit drin, wo das ja wirklich auf die Spitze getrieben wird, wie das, also was das mit den Menschen macht und dass das eigentlich nicht funktionieren kann, dass das völlig absurd ist, was wie die menschliche Gesellschaft sich da unterschiedlich entwickelt. Und natürlich auch wieder das Stichwort, was mir so oft irgendwie bei solchen Raumfahrergeschichten kommt, der menschlichen Hybris. Also eben dieses, soll man jetzt das, was technisch ist, machen? Soll man nach den Sternen greifen, auch wenn das eigentlich gar keinen Sinn macht? Und auch wenn die Genies, die da losgeflogen sind, am Ende dümmer sind als sechsjährige Kinder in dieser hochentwickelten Zivilisation, in der sie dann plötzlich ankommen. Ja, und auch hier die Schlussszene, also die Schlussszene vom ewigen Krieg, die hat mich natürlich auch sehr stark erinnert an die Szene, wo sie dann empfangen werden in dieser von diesem Vertreter der neuen Zivilisation, dass sie im Prinzip so vorgeführt bekommen, ihr seid die letzten Vertreter in dieser Zeit einer völlig untergegangenen Zivilisation. Ihr seid völlige, ihr seid atavistische Vertreter einer Zeit, die es nicht mehr gibt und die wir längst überwunden haben. Da steckt sehr viel Melancholie und sehr viel nüchterne Erkenntnis und Ernüchterung drin.
Ja, wie gesagt, der ewige Krieg, nicht umsonst, dass die Menschheit sich da auf, was war das, glaube ich, 1 Milliarde reduziert hat. Ich weiß es nicht mehr jetzt im Detail, aber dass die Menschheit sich so signifikant verändert hat, dass die Raumfahrer, die Pioniere waren, gar nichts mehr mit der Zukunft, in die sie gereist sind, anfangen können. Mhm. Die Zukunft hat sie überholt. Sie sind vollkommen obsolet. Sie sind Relikte. Sie werden vorgeführt. Sie können nicht interagieren, weil sich die Menschheit so entwickelt hat, dass ihr normaler Körpergeruch für sie absolut unerträglich geworden ist. Das wiederum finde ich gar nicht falsch. Das ist durchaus eine legitime Vorstellung. Was mir nicht gefällt, ist, dass sie dann ausgerechnet eine Junggesellensonne, eine Bachelor Sun heißt es im Original, das finde ich auch recht apart, weil die drei Junggesellen fliegen auf eine Junggesellensonne zu und die schießt sie zurück in die Vergangenheit, bloß ein paar Jahrzehnte später, nachdem sie aufgebrochen sind. Das ist too much. Also das Ende gefiel mir gar nicht. Bis dahin fand ich es in Ordnung, konnte man machen, aber das war ein bisschen zu viel des Guten.
Auf jeden Fall. Also gerade so, das hat eben der Geschichte ihre Stärke genommen und nämlich dieses, gerade dieses ernüchternde, dieses melancholische Moment. Und dadurch hat es das alles wieder sozusagen rückgängig gemacht. Und ja, das ist wirklich kein gutes Ende für diese Geschichte. Nebenbei, es gibt da so ein, zwei logische Fehler, die mir noch aufgefallen sind. Nämlich, warum haben nachdem die Menschheit diesen neuen Antrieb entwickelt hat, mit dem man in 3 Stunden zum Centauri reisen kann, warum haben sie nicht auf dem Weg dazwischen diese 3 armen Leute mal aus dem Schiff geholt? Also das wird technisch nicht erklärt, warum das jetzt nicht gemacht wurde. Kann natürlich sein, dass das irgendwie, was weiß ich, mit irgendeiner Geschwindigkeit fliegt, sodass man da nicht eingreifen kann. Aber ich meine, zwischendurch wurden die ja auch immer wach und da hätte man die ja bestimmt mal abholen können.
Das muss noch nicht mal sein. Der Gedanke kommt auf, aber naja, es ist halt die Frage, wie hochentwickelt diese Technologie war, beziehungsweise ob das Raumschiff, das Sie sehen oder das Bild kurz sieht, das explodiert, eventuell eine solche Rettungsmission gewesen sein könnte. Das wird nicht erklärt.
Na doch, es wird erklärt, dass das ein Linienschiff gewesen ist, ein ganz normales.
Ja, aber warum sie die nicht retten? Das hast du ja gerade gesagt, das wird nicht geklärt.
Genau. Also gerade wenn sie da schon die ganze Zeit, ne, im 3-Stunden-Takt schicken die das Schiff hin und her und diese armen Dödel müssen da 500 Jahre, also das fand ich ein bisschen komisch, ne, so, dass sie, ja, warum tun sie denen das an?
Gedacht habe ich es mir auch, ja, gedacht habe ich es mir auch, warum eigentlich, die mit, wo man ja auch sagen muss, die wurden ja darauf vorbereitet. Der Mensch, der sie empfängt auf Alpha Centauri, wurde sein Leben lang ausgebildet, um dass der, um mit den drei Menschen aus der Vergangenheit sprechen zu können. Das sagt er ja.
Mit Primitivlingen.
Ja, er wird mit Primitivlingen, er wird ausgebildet, mit Primitivlingen zu sprechen. Und man wusste natürlich aus historischen Aufzeichnungen, dass die drei unterwegs sind. Andererseits spricht das auch wieder für die Logik, dass der Raum so unendlich groß ist, dass man da die Nadel im Heuhaufen gesucht hat und sich lieber darauf verlassen hat, dass das Raumschiff irgendwann auf Alpha Centauri landen wird. Irgendwann mal. Denn der Kurs war ja vorprogrammiert. Und da hast du wieder völlig recht. Wenn der Kurs vorprogrammiert ist, dann hätte man es natürlich auch finden können.
Ja,
ja,
also das ist eine Schwäche. Das ist ein Fehler. Aber gut, sei es drum. Da kenne ich andere Storys mit viel größeren Fehlern.
Ja.
Und ich sag mal so,
mit Sicherheit.
Ich muss aber trotzdem noch einen weiteren nennen, der auch so ein bisschen in dieselbe Richtung spielt. Also es ist natürlich schon ein bisschen albern, dass in 500 Jahren zwar die Reise von Alpha Centauri in 3 Stunden möglich ist, also zwischen Erde und Alpha Centauri, aber dass es kein Mittel gegen Körpergeruch entwickelt wurde und dass sie diese klobigen Anzüge tragen müssen. Das fand ich halt auch ein bisschen plump. Ja. Also da hätte man sich doch ein bisschen was anderes noch ausdenken können.
Völlig auf deiner Seite, ja. Das sehe ich genauso. Gut, man hat auch das Gefühl, dass der zweite Teil, dass da das Pulver verschossen war und er es irgendwie noch zu Ende bringen wollte.
Ja, die klafft wirklich sehr auseinander, die Geschichte. Also da hätte man, also ich weiß nicht, da müsste mal jemand noch einen richtig guten Schluss für schreiben. Also ohne halt dieses, ab dem Punkt, wo sie halt auf Alpha Centauri ankommen oder halt davor. Ich hatte auch tatsächlich zuerst gedacht, ich hatte nämlich mich verlesen, Endicott entdeckt den ersten, also entdeckt Pelham und sieht, dass er tot ist. Und dann hatte ich irgendwie verstanden, so dass dann schaut er bei den anderen und dass die auch tot sind. Und das dachte ich mir so, oh, das ist aber dramatisch jetzt, weil irgendwie, ich dachte, das hat was mit dieser komischen, mit diesem Fehler zu tun, dass er statt genau 50 Jahren irgendwie 54 Jahre geschlafen hat und dass er eigentlich die anderen aus dem Schlaf wecken sollte und dass er das jetzt nicht machen konnte und dass die sozusagen da schon seit 4 Jahren tot sind. So hatte ich das zuerst verstanden. Das hätte ich auch irgendwie reizvoll gefunden, wenn er dann komplett allein gewesen wäre. Aber gut, also man sieht da viel Potenzial in diesem Szenario, aber ja, nicht ganz genutzt.
Nicht ganz genutzt, nichtsdestoweniger ist dies eine der wichtigen Geschichten aus dem goldenen Zeitalter der Science Fiction.
Und eine von
eben genau wegen dieses
und eine von Van Vogts besten, wie ich so gehört habe.
Wie man so gehört hat, das habe ich auch gehört. Wenn man jetzt nur den zweiten Teil beziehungsweise das Ende oder sagen wir mal das letzte Drittel sich anguckt, dann spricht das nicht für ihn. Stimmt aber nicht, die anderen Geschichten sind auch nicht schlecht. Also der hat sehr, sehr gute Sachen geschrieben. Er war ein sehr versierter Science-Fiction-Autor. Die Idee zu dieser Kurzgeschichte Fast and Taurus stammt aus einer Diskussion zwischen A.E. Van Vogt und Campbell. Campbell hat diese Plots produziert und vorgegeben und Van Vogt hat diesen Plot dann umgesetzt. Mhm. Interessant ist auch in dem Zusammenhang die Frage nach dem Generationenschiff. Das muss man nur ganz kurz mal aufwerfen, weil mir das natürlich auch vorschwebte. Die Frage ist, man schickt ein Generationenschiff los. Mehrere Generationen sind unterwegs. Das Schiff, sagen wir mal, es hat einen Idealzustand, es funktioniert. Es kann mehrere Generationen von der Energie her überdauern. Es kann die mehreren Generationen ernähren. Ist ja auch ein Thema, ein Sujet, was in der Science Fiction oft diskutiert wird, oft geschrieben wird. Aber ich finde die Idee interessant. Es gibt eine Urgeneration, die von der Erde aufbricht. Dann kommen mehrere Generationen dazwischen. Wie sozialisieren sich solche Generationen eigentlich? Wie groß ist das Schiff? Gibt es da Kasten? Was für ein genetisches Programm läuft da im Hintergrund ab, dass es nicht zu Degeneration kommt? Das finde ich, da gibt es einige Autoren, die auch dieses Thema aufgegriffen haben, des Generationenschiffs. Und da finde ich schon interessant, dass A.E. Van Vogt hier auf diese, ja, er kommt ja nicht wirklich auf die Idee, aber hätte sein können, wenn wir bedenken, dass diese drei Menschen, die das Schiff regelmäßig kontrollieren und warten, ja auch verantwortlich gewesen sein könnten für 5000 Kolonisten, die ebenfalls im Tiefschlaf sind, und die drei wären die Piloten gewesen. Das wäre auch eine interessante Frage gewesen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das, ich finde, dieses ganze Sujet mit dem, wie überbrückt man jetzt eigentlich gewaltige Distanzen im Raum, das finde ich immer wieder faszinierend. Das mit dem Generationsschiff liegt auf der Hand, aber mich würde interessieren, seit wann diese Idee eigentlich in der Science Fiction kursiert, weil, wie gesagt, wir reden ja jetzt über eine doch relativ frühe Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob man damals schon so weit war, weil die Geschichte, also Ferner Centaurus, klingt ja schon sehr wie, also da klingt noch sehr durch, dass die meisten Leser aus dieser Zeit noch mit den klassischen Weltraumpiloten sozialisiert wurden, die halt einfach ins Raumschiff steigen und dann einfach mal losfliegen. Und ich glaube, solche komplexen Konstrukte wie Generationsschiffe waren damals noch gar nicht so üblich in der Science Fiction.
Wir haben zum Beispiel Hamilton mit Captain Future, der ja alle Planeten des Sonnensystems hat besiedeln lassen.
Welche Zeit war das?
Alle Planeten. Das war etwa dieselbe Zeit.
Okay.
Mhm. Ja, also Hamilton, ein bisschen davor. Es ist immer sehr schwierig. Selbst für die Astrophysik der damaligen Zeit war klar, die Distanzen sind unendlich groß. Wie überbrückt man das? Das ist immer die Krux in der Science Fiction, wie ich finde. Wie erkläre ich, dass ich von A nach B komme, auf einen Stern zufliege, dessen Licht theoretisch schon seit Tausenden von Jahren erloschen sein kann oder dessen Licht, was auf der Erde ankommt, Millionen Jahre alt ist. Mhm. Ja. Und gleichzeitig, man muss sich nur Star Trek oder Star Wars angucken oder andere Science-Fiction-Filme, das wird überhaupt nicht thematisiert. Sie machen einen ewig langen Lichtsprung, sind auf Warp-Geschwindigkeit, überbrücken unendliche Distanzen und kommen quasi synchron, ja, auf dem anderen Planeten an, als würde ich hier losfliegen in Düsseldorf 10 Stunden Richtung Kanada und komme in Vancouver an, bloß mit einer Zeitverzögerung von 10 Stunden. Du weißt, wie ich das meine. Mhm. Ja, dass sich eine, als ob das Ganze im ganzen Universum irgendwie Gleichzeitigkeit herrscht. So, das ist aber nicht der Fall. Und schon wird die Sache interessant. Dann sind wir wieder bei der Thematik von der ewige Krieg und von anderen Science-Fiction-Autoren, gerade der Hard-SF, die das sehr, sehr ernst nehmen. Das Problem, wie überbrücke ich die Distanz? Reisen in der Science-Fiction ist ein wahnsinnig faszinierendes Thema. Dune, zum Beispiel, mit dem Spice, dass sie den Raum krümmen können, indem die Navigatoren diese Droge nehmen. Das wird schon relativ deutlich erklärt. Also, man muss das erklären. Man muss es nebenbei erklären oder man macht es einfach voraussetzungslos, als würde man sich hier ins Flugzeug setzen und bloß ein paar Stunden später dort ankommen und da ist nicht wirklich Zeit vergangen, außer der Reisezeit. Und das finde ich immer sehr schwierig. Mhm. Wenn ich einen Film schaue, wenn ich Star Wars schaue, wenn ich Star Trek schaue, dann will ich das gar nicht erklärt haben. Dann will ich mich unterhalten lassen. Aber man kommt ins Grübeln, man denkt darüber nach. Es gibt eben auch einfach die physikalischen Voraussetzungen. Im Star Trek und Star Wars Universum ist das mittlerweile von sehr cleveren Fans, cleveren Leuten erklärt worden, wie es sein könnte. Finde ich völlig in Ordnung, finde ich total gut. Aber manchmal will ich es auch gar nicht wissen. Dann nehme ich das einfach so hin, dass sie das können.
Ja, also ich finde auch, das kommt drauf an. Ich freue mich tatsächlich immer wieder über solche Hard-SF, zumindest Aspekte in Geschichten, weil die dem Ganzen doch immer noch mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Ich kann aber auch total damit leben, wenn ich eine gut erzählte, keine Ahnung, bunte, exotische Space Opera lese, dass da mit solchen technischen Genauigkeiten nicht so genau umgegangen wird, solange das irgendwie schön und gut geschrieben ist und ich da in fantastische Welten eintauchen kann. Aber wenn es beides drin ist, dann freue ich mich halt noch mehr. Ja.
Ja, ja, wenn es erklärt wird, wie ist das eigentlich mit dem interstellaren Flug, dann reicht eine halbe Seite Erklärung völlig aus. Ich will es ja nicht erschöpfend wissen, ich habe ja nicht Astrophysik studiert. Wenn der Autor das ausgearbeitet hat, dann bin ich zufrieden, genau wie du. Dann sage ich, wunderbar, hier hat sich einer mal kurz Gedanken gemacht. Ich persönlich, wenn ich so eine Geschichte konstruiere, denke auch immer wieder darüber nach, wie kann man das erklären? Ja, ich finde das schwierig. Und eine clevere Erklärung, die man da macht, die muss noch nicht mal physikalisch richtig sein. Wenn es sich gut anhört, bin ich auch schon zufrieden.
Ja, klar. Wobei ich hier nochmal auch auf die Geschichte, um auf die nochmal kurz zurückzukommen, bei Ferner Centaurus, was ich gut gemacht fand, ist, dass Van Vogt diese technischen Details nicht in so Infodumps einschiebt, sondern dass er das schön erzählt, schön nebenbei aus der Sicht, eben aus der subjektiven Sichtweise von Endicott, kommen dann immer diese kleinen Details am Rande und das ist auf jeden Fall auch gut gemacht an der Geschichte, zumindest in der ersten Hälfte.
Ja, das ist unauffällig. Was ich auch wichtig finde bei Van Vogt zu erwähnen, ist, dass seine späteren Helden richtige Übermenschen immer wieder sind. Das sind Superhelden, sind Problemlöser. Das ist dann diese positive Einstellung der Science Fiction, dass Van Vogts Leute es anpacken und es durchziehen. Ja, also anders als beispielsweise bei Philip K. Dick, wo sie es eben genau andersrum machen. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet. Das ist Unterhaltung, das ist gute Unterhaltung. Ja, das ist wie bei Starship Troopers, die packen es ja auch an und lösen das Problem. Aber das, da ist immer so ein Geschmäckle dabei, dass man sagt, okay, gut, ja, sie haben es wieder gelöst. Hervorragend, bis hierhin bin ich unterhalten, aber man kann es auch übertreiben. Das ist bei Fast and Taurus gar nicht so der Fall. Sie haben den interstellaren Flug erfunden. Sie kommen an. Sie werden eigentlich, ja, als Primitivlinge, das ist ja wunderbar, ihr seid Relikte einer alten Zeit und wir sind auch, wir haben tiefen Respekt vor euch, aber eigentlich stört ihr uns in unserem Ablauf hier und ihr stinkt.
Ja, genau. Ja, das sind tragische Gestalten auf jeden Fall. Wie gesagt, es wird ja eingeführt, ne, dass insbesondere Renfrew, das ist irgendwie ein, der ist sozusagen aus dem Füllhorn der Talente, ne, mit allen Gaben eigentlich gesegnet, sieht gut aus, irgendwie ist bei Frauen beliebt, ist hochintelligent, Physiker, Mathematiker und der scheint aber als erster an dieser ganzen Situation zu zerbrechen. Er ist dann natürlich, das ist halt das Blöde am Ende, dann doch wieder der Held, der das Ganze, der das Ruder rumreißt. Aber eigentlich, genau, ist das eher ein Bruch mit den typischen Van Vogt-Figuren. Ich sag das jetzt so gelehrt daher. Ich habe mir das natürlich auch nur angelesen. Ich habe nie die Welt von 0A oder Slan oder sowas gelesen. Aber ich weiß, dass ja Van Vogt eben auch mit einer der ersten war, der diese etwas entrückten Übermenschenfiguren, dass der die immer extrem stark in seine Geschichten reingebracht hat und damit natürlich auch ausgestrahlt hat auf so Sachen wie Stranger in a Strange Land, also andere Kollegen, die dann dieses Thema aufgegriffen haben. Und vielleicht können wir uns auch noch mal ein bisschen über die Rezeption von Van Vogt unterhalten, weil ganz zu Anfang haben wir uns, bevor wir die Aufnahme angemacht haben, darüber unterhalten. Du meintest ja, Van Vogt, den kennt man. Ich meinte so, ich habe heute das erste Mal eine Story von ihm gelesen, ich kenne ihn eigentlich nicht. Und tatsächlich glaube ich, dass er von den Großen des Golden Age doch einer ist, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und ja, das hat mit Sicherheit auch mit der von dir erwähnten Dianetik zu tun, der sich ja dann einige Jahre sehr verschrieben hat. Und als er dann sozusagen sich davon endlich wieder gelöst hatte, war er so ein bisschen out, kann man sagen. Habe ich das so richtig dargestellt?
Er war ein bisschen abgeschlagen danach. Ja, das ist richtig. Er war ein bisschen abgeschlagen danach, was schade ist, er kam immer wieder zurück, aber er konnte nie an diese Erfolge anknüpfen. Er hat dann sehr viele Fix-Up-Novels gemacht aus seinen Kurzgeschichten, Romane, dass die Kurzgeschichten eher wie Episoden eines Romans sind. Aber ich empfehle aus dem damals noch, was war das für ein Verlag? Aus dem Chaillol-Verlag, wenn ihr es noch findet, von Uwe Anton herausgegeben und geschrieben. A.E. Van Vogt, der Autor mit dem dritten Auge, ein Werkführer aus der Serie SF Personality, die von unserem Freund Hardy Kettlitz herausgegeben wurde. Da steht eine umfassende Sammlung und eine umfassende Zusammenfassung und Werkschau von Van Vogts Romanen und Kurzgeschichten. Da ist viel drin. Es ist sehr viel Van Vogt. Ich glaube, ich habe hier 10 Bücher von ihm rumliegen. Welt 0a, Slan und natürlich die Expedition der Space Beagle. Das sind ganz bekannte Sachen, die ihm diesen Ruhmesplatz eingebracht haben. Van Vogt hat viel Einfluss ausgeübt, das ist richtig. Er hat da einiges bewegt und die Leute haben Van Vogts Geschichten gerne gelesen. Aber auch das, was du sagst, nach diesem Dianetik-Experiment war die Sache dann schon so ein bisschen, ja, obskur. Ende der 50er Jahre hat er sich wieder der SF zugewandt, aber konnte wirklich nicht mehr an die früheren Erfolge anknüpfen. Er hat auch einen Propagandaroman, muss man es nennen, The Violent Man, 1962 geschrieben, der in China spielt und das die Problematik Gehirnwäsche thematisiert. Aber auch das hat nicht wirklich zugeschlagen. Das war nicht mehr die Welt von 0a und alles, was damit zu tun hat. Er hat tatsächlich dann später nachgelassen. Das ist bedauerlich, denn eigentlich hat er sehr viel erzählerische Kraft gehabt. Wir können es an dieser einen Geschichte können wir es wirklich zeigen. Das Ende mag misslungen sein, aber bis dahin hat Van Vogt sehr viele Ideen, eine großartige Beschreibung, insbesondere der ersten Hälfte der Kurzgeschichte. Und alles, was danach kam, nun ja, kam eben danach.
Ja, neben den von dir erwähnten Roman hast du vielleicht den ein oder anderen Fingerzeig, mit welcher Kurzgeschichte man vielleicht sich sonst noch mal beschäftigen sollte. Was gibt es denn da so für Klassiker von Van Vogt?
Ja, in der Tat, Klassiker. Muss ich schon wieder auf das gleiche Buch, was ich gerade eben schon mehrfach zitiert habe. Ein guter Einstieg ist die Expedition der Space Beagle. Hm. Das ist also die Vorlage zu Alien, also das Ungeheuer an Bord, diese Episode, ist die Vorlage zu Alien. Es ist tatsächlich eine Fix-Up-Novel, aber um einen Einblick in den Stil von Van Vogt zu bekommen und wie er schreibt, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Genauso natürlich Ferner Centaurus, der in der ein oder anderen Anthologie immer wieder auftaucht. Das lohnt sich. Es gibt eine Heine-Anthologie, The Golden Age heißt die Science-Fiction der 40er und 50er Jahre. Da kann man auf jeden Fall Fahrt Centaurus finden. Und auch interessant zu lesen ist 0a. 0a ist, tja, ein Zyklus. Damals hat man noch diese Zyklen geschrieben. Der wirklich mehr Hard SF beinhaltet, als man eigentlich denkt. 0a ist ein dickes Buch. Das sind 3 Romane. Und die machen, das ist wirklich ein Klassiker, ist in der Bibliothek der Science-Fiction-Literatur von Heine erschienen und auch noch online zu kaufen. Was habe ich hier? 3 Romane, weitere Kinder von Morgen, Beherrscher der Zeit, Planeten zu verkaufen. Ach ja, und das Reich der 50 Sonnen, die ich mal vor Jahren gelesen habe, aber auch nur verschwommene Erinnerungen dran habe. Die Expedition der Space Beagle ist mir sehr gut im Gedächtnis geblieben. Und tatsächlich, wie wir es anfangs erwähnt haben, Far Centaurus, das ist eine Geschichte, die aufgrund ihres Settings einem auch im Gedächtnis bleibt. Mir jedenfalls.
Ja, mir auf jeden Fall auch. Und um eine Kuriosität am Rande noch vielleicht zum Schluss zu erwähnen, was mir auch sehr im Gedächtnis geblieben ist und wo ich erst dachte, dass das Teil der Story ist, ist in dem, also ich muss dazu sagen, der Mirko hat mir diese Geschichte freundlicherweise eingescannt und plötzlich auf Seite 19 kommt ein ganz merkwürdiger Einschub. Das steht plötzlich zwischendurch und dann kommt eine halbe Seite geschwärzte Zeilen und dann steht da irgendwie, was tut ein Mensch, der die Zeit von Generationen verschlafen hat? Er geht zur Kombüse und löffelt seine Supersuppe. So geht es dann noch eine Seite weiter und dann steht ganz zum Schluss, die 5-Minuten-Terrine gibt es in vielen leckeren Sorten. Guten Appetit. Und dann ist tatsächlich ein Logo von der 5-Minuten-Terrine drunter. Das kann doch nicht sein. Ja. Mitten im Buch Werbung?
Mitten im Buch.
Das habe ich ja noch nie gesehen.
Das ist also, es ist auch für die Leute, die das Buch Science Fiction aus den goldenen Jahren aus dem Heine Verlag sich kaufen möchten. Auf Seite 18 geht es los und dann kommt dieses zwischendurch und dann kommen einige geschwärzte Zeilen. Ich war nicht überrascht. Ich kannte das aus anderen Büchern schon. Das war gang und gäbe. Das hat man früher wahnsinnig oft gemacht. Ach, das ist ich habe einige Bücher, in denen das so drin steht.
Verrückt. Also ich dachte, ich gucke nicht richtig. Das
normalerweise.
Ja. Also und vor allem, ich habe natürlich zuallererst gedacht, aha, das ist jetzt irgendwie Teil der Geschichte, ist ja interessant. Also es fing ja so an mit diesen geschwärzten Zeilen. Ich dachte so, durchaus spannend, wie hier sozusagen versucht wird, diese Zeitspanne jetzt sozusagen ein bisschen zu visualisieren mit dem Tiefschlaf. Und dann habe ich so nach und nach gedacht, was soll denn das jetzt? Und dann ist auf einmal wirklich dieses Logo da und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Also ja. Also ich weiß, dass ich kenne natürlich auch Bücher, wo am Ende des Buches dann halt nochmal sehr viel Werbung ist. Allerdings dann in der Regel eher für andere Bücher und nicht für 5-Minuten-Tarinen. Also, und was ich ja eigentlich auch noch irre finde, ist, dass diese Werbung sich ja auch wirklich thematisch in die Geschichte einmischt.
Ja, ja.
Was mich so verwirrt hat am Anfang.
Das haben die schon recht geschickt gemacht. Das erinnerte mich, wenn man es unvorbereitet liest, dann erinnert es so ein bisschen an die Collagen von Alfred Bester, die er später gemacht hat.
Genau, an sowas habe ich gedacht. Ich dachte, interessant, das hat der Van Vogt also auch gemacht.
Der gute Bester, ja. Aber es gibt auch ein lustiges, es ist eigentlich kein Gedicht von Heinrich Heine. Da heißt es auch, die deutschen Zensoren, das muss aus dem Buch Le Grand sein, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, doch, aus dem Buch Le Grand. Da steht Kapitel 12, die deutschen Zensoren. Und dann sieht man da so ausgeixte Stellen. So Strich, 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 Strich. Das geht dann einige Zeilen mittendrin, dann Dummköpfe und dann weiter Strich, 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 Strich. Das hat mich auch daran erinnert. Ja, der gute Heinrich Heine. Aber nein, das ist hier die 5-Minuten-Terrine. Im Weltraum gibt es das auch. Man muss ja irgendwas essen. Auf einem Generationenschiff, damit haben wir die Frage geklärt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere kleine Besprechung von Alfred Elton Van Vogts Kurzgeschichte Ferner Centaurus. Wobei, Erik, ganz kurz, erinnere dich nochmal daran, was wir über Kurzgeschichten gesagt haben. Ja, das ist ja nun auch schon einige Monate her. Es ist eine Erzählung, es ist eigentlich keine Kurzgeschichte. Keine Kurzgeschichte im klassischen Sinne.
Ja.
Ich würde es Erzählung nennen. Ja, genau. Also haben wir über Alfred Elton Van Vogts Erzählung Ferner Centaurus gesprochen, hatten den Eindruck, das Setting, wie es in der ersten Hälfte geschrieben wird, war sehr, sehr stark. Gegen Ende wird es dann immer schwächer und das Ende meines Erachtens nach, und ich glaube, Erik, das siehst du auch so, ist eigentlich misslungen. Schade.
Ja, dem schließe ich mich im Grunde genauso an. Für mich ist allerdings hängen geblieben, dass oder für mich ist erstmal überhaupt rumgekommen beim Lesen dieser Geschichte, dass ich im Prinzip Van Vogt entdeckt habe, so für mich. Und dass ich durchaus Lust habe, mich mit mehr von ihm zu beschäftigen. Ich weiß noch nicht, ob ich mich direkt an diese dicken Romane rantraue, aber vielleicht mit der Space Beagle, also mit diesem Buch würde ich mich vielleicht mal beschäftigen, und ich muss mal meine ganzen Science-Fiction-Anthologien durchblättern. Da müssen doch noch andere Van Vogt-Geschichten sein. Ja, und da habe ich mich gefreut über diese kleine Neuentdeckung.
Ja, ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur. Liebe Freundinnen und Freunde, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat wieder Spaß gemacht. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Wie immer das Versprechen von meiner Seite aus, diesmal nicht zu lange zu warten. Aber wie ihr auch mitbekommt, vor allen Dingen, wenn ihr mir auf Twitter folgt, Arbeit, 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 das ist im Augenblick das einzige Hindernis, was zwischen uns und einer neuen Folge von Sigma 2 Foxtrot steht. Ich bedanke mich einstweilen. Ich bedanke mich auch bei dir, Erik. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, möge die Macht mit euch sein. Bis dann.
Live long and prosper.